Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Das ist Rosi, die sich als unser neues Hausmädchen bewirbt.
Guten Abend, Herr Bett.
Also auch nicht schüchtern sein. Nehmen Sie Platz da vorne.
Danke.
So. Und nun erzählen Sie mal, was Sie alles können.
Kochen, putzen, bügeln. Alles, was man im Haushalt so braucht.
Können Sie auch.
Willkommen, liebe Freunde, zu eurem Service-Podcast der guten Laune. Den können wir wirklich nur bis zu diesem Punkt anspielen, den wir jetzt angespielt haben. Weil alles danach würde doch zu gehöriger Irritation in Familienautos führen, würde ich sagen.
Also ich finde, bis dahin geht schon kaum. Also
guten Tag miteinander, das geht ja noch. Wir gehen ja nur bis dahin. Neues Hausmädchen heißt der Pornodialog, wenn ihr den bei YouTube im Ganzen gucken wollt. Und bitte guckt mich nicht komisch an, wir haben den geschickt bekommen, ich bin da unschuldig dran. Aber spätestens als sie erzählt, dass, wo sie das erste Mal gelernt hat.
Und mit wem?
Mit wem und in welchem Alter. Ja, da denkt man schon, schwierig.
Ja, sehr. Das,
aber trotzdem unterhaltsam. Allerdings nur, wenn ihr, sagen wir mal, über 18 seid. Wenn ihr so klingt wie ich, wie ein 50-jähriger Mann im Strickpulli. Nein, es lässt mich immer noch nicht los.
Das,
wir müssen erstmal Hallo sagen.
Das hat dich gemacht, oder? Das hat dich einfach nur fertig gemacht.
Alter, das ist auch eine absolute Frechheit. Weißt, ich bin nun wirklich das Sexbeast von uns beiden. Ich bin von Gott gemacht worden, um erotisch zu sein. Und dann sagen die Leute...
Nur weil du ein paar Zentimeter größer bist, bist du noch lange nicht der Erotischere vom beiden.
Ich bin einige Zentimeter größer beim niedrigen Gewicht, das ist das Wichtige. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, das ist, willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 13, nee, 12?
13.
13.
Ja, Folge 13.
Die verfickte Folge, verflixte Folge. Und wir sind schon gut drauf, weil wir nehmen wieder abends auf, das kann man jetzt hören, weil ich trinke jetzt einen Heineken Ultbrühen. Eigentlich sowas wie holländisches Malzbier mit Alkohol drin.
Das ist super. Das gibt's hier nur leider nicht. Das heißt, du warst in Holland.
Ich war 4 Tage in Holland. Ich habe es mir mal richtig gut gehen lassen. Dieses ganze harte Podcast-Leben macht mich fertig. Einmal in der Woche mir diese 2 Stunden Zeit nehmen und mit dir hier mal ein bisschen Ohrensex zu machen.
Das ist auch mal super, wie du schaffst, die Räusper-Taste zu drücken, während du die Koks-Lines eine nach der anderen wegziehst.
Genau, wenn ich hier auf meinem weißen Tisch versuche, das Kokain überhaupt noch zu finden. Es gibt herrliche Aufnahmen.
Ich hab gedacht, aus dem Grund sind die neuen Touchpads bei den MacBooks aus Glas, damit man da so mit der Kreditkarte...
Für Leute, die sich das leisten können, kriegen das auch. Es gibt herrliche Aufnahmen vom wirklich fantastischen Song Freddie Mercury und David Bowies einzige Kollaboration Under Pressure. Da sind vor kurzem erst die Masterbänder aufgetaucht, wo man nur den Gesang von den beiden hört. Die kann man bei YouTube anhören, wenn ihr da mal reinhören wollt. Und das Geile ist, man hört wirklich vorher, wie sie irgendwie so quatschen. So, das ist so ein bisschen im Hintergrund, weil sie sind relativ weit noch vom Mikro weg, bevor Freddy anfängt so zu singen. Was man aber noch sehr deutlich hört, ist und dann Under Pressure. Ja. Das machen wir, aber Reinhard, nur weil wir das vor unserer Community verbergen, wie wir uns hier jede Woche mit Stimulanzien voll weghauen. Ich bin wieder so drauf heute, Reinhard. Ich bin heiß. Wir haben abends. Du hast Früchtetee, ich habe Heineken Old Brunnen. Wir sind für solche Sachen nicht gemacht. Drogen und so, das können wir nicht. Hast du schon mal Kokain genommen, Reinhard?
Nein, habe ich nicht.
Kann ich mir bei dir auch überhaupt nicht vorstellen. Ehrlich, das wäre so total anachronistisch. Das würde überhaupt nicht zu dir passen. Du würdest dann wahrscheinlich abgehen wie Flat Eric. Kennst du noch Flat Eric von früher?
Ja, natürlich gehe ich noch Flat Eric. Fand ich großartig. Großartige Musik. Also mit
großartig.
Wie man mit einem einzigen Basston ein ganzes Lied machen kann.
Das haben The Prodigy jetzt gerade auch hingekriegt. Ich habe eben auf der Fahrt aus Holland zurückgedacht, ich mache doch mal The Prodigy an, die ich mal live gesehen habe, die ich wirklich beeindruckend fand. Vor 20 Jahren, finde ich, konnte man die auch ganz gut hören. Du kennst doch Smack My Bitch Up.
Ja, natürlich.
Firestarter Breeze hieß der Song, nicht Just Breeze. Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch mal die neue Platte bei Spotify zu geben, dann versucht wirklich vorher keine bewusstseinsverändernden Substanzen zu genommen zu haben, weil selbst ohne davor gekokst oder sich irgendwas eingeworfen zu haben, habe ich fast einen epileptischen Anfall am Steuer bekommen. Du wirst so zugeballert, das ist unfassbar. Das ist keine Musik mehr aus meiner Sicht. Es klingt eigentlich, als wenn einer mit einer Hilti versuchen würde, auf einem DJ-Pult die Platte zu drehen. Das ist wirklich ganz schrecklich. Also es ist richtig scheiße, die neue Platte, muss man echt sagen. Ich habe 6 Songs gegeben, habe ich aufgegeben. Es klingt, als wenn sie alle Songs, warum, die sie bisher hatten, einfach gleichzeitig laufen lassen würden.
Geht das so in Richtung Schranz?
Ja, ich glaube so, wenn man in London ist und wenn man total hip ist und so, dann steht man da drauf. Aber für mich einfach nur anstrengend. Meine Frau hat gesagt, sie kriegt Kopfschmerzen und ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte jetzt irgendwie auf der Autobahn nach links ziehen. das war wirklich, ist irgendwie nicht mehr
also
schön.
Also ich habe Prodigy früher tatsächlich sehr gerne gehört. Die ganz alten Alben fand ich auch nicht so geil. Also die haben ja irgendwann auch mal ihren Stil komplett geändert, aber alles, was so um Breathe und so rauskam,
Fat
fand ich...
Fat of the Land meinst du, das erste Erfolgsalbum von The Prodigy.
Ja,
1996.
Ja, das mache ich auch nicht, sondern das, was die davor so gemacht haben. Also bevor
das mochtest du nicht so gerne.
Nee, das, also was die ganz am Anfang, also bevor die richtig bekannt wurden, wenn man irgendwie mal so durch alte Tauschbörsen sich damals durchgesucht hat, hat man hier und ja,
du alter Napster-Pilot, du wieder, weißt du?
Genau, das war so, fand ich so mittelmäßig. Neu habe ich noch nicht reingehört, wollte ich unbedingt mal machen. Schlimmer als Schranz kann es nicht sein. Ich habe mal in einem
ich bin nicht sicher. Also wirklich, das könntest du in Brandenburg auf dem Marktplatz spielen. Da würden so ein paar frisch Frisierte würden anfangen, Schranz zu tanzen. Das ist wirklich anstrengend.
Also würden anfangen zu hacken, ne? Also so mit den Füßen und das ist ja die ostdeutsche Version des Square Dance. Ne? Nein, das war böse.
Boah, Reini, dafür werden wir dann richtig gehatet werden.
Ja, ich weiß.
Unsere 2 ostdeutschen Hörer werden richtig böse sein.
Ich weiß, das.
Ich glaube, wir haben nicht viele ostdeutsche Hörer. Die ostdeutsche Version des Square Dance.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch schon dafür entschuldigen. Nein, ich habe mal mit einem Kollegen in einem Büro zusammengesessen, da waren wir im Büro mit 5 Leuten und der hat tatsächlich Schranz gehört. Also dem hat diese Musik gefallen, der hat das gerne gehört. Für die Leute von euch, die nicht wissen, was Schranz ist, einfach mal bei YouTube reinhämmern und nein, eure Boxen vom Laptop sind nicht kaputt, das hört sich so an, das muss ich auch so anhören. Und Musik ist ja Geschmackssache, ne? Soll ja jeder hören, was er will.
Ich würde da schon Verbote aussprechen. Also Schranz zum Beispiel, wenn ich es verkönnte, würde ich es verbieten. Einfach,
nein,
damit die Leute nicht noch verbieten.
Ich finde das okay. Verbieten. Also wir haben irgendwann mal geguckt, diese Lieder, die der Typ da, also die mein Kollege damals gehört hat, haben mich an irgendwas erinnert. Ich habe mich durchgehend gefragt, was, bis der Kollege links neben mir bei Ports of Call manuell einparken angemacht
hat. Ports of Call? Oh Gott, das habe ich auch noch gespielt rein. Ja, natürlich.
Ja, und wenn du da einparkst mit dem Schiff und den Dieselgenerator hochfährst, das hört sich ja genauso an.
Das stimmt. Mein Gott, dass du diese Herstellung, also das ist ja eine wahnsinnige Verbindung, aber du hast recht, wenn man bei Ports of Call rückwärts einparkt, das kennt ihr alle nicht mehr, Community. Ihr seid jung,
so
ihr seid
Amiga
wild, 500. Ihr seid Candy Crusher. Ja, aber das war geil. Das waren 2 Deutsche, die haben ein Spiel entwickelt, wo es eigentlich nur darum ging, Frachtschiffe durch die Gegend zu schieben.
Ja.
Und natürlich in Minimalgrafik. Meistens sind die scheiß Dinger schon im Hafen kaputt gegangen. Man muss die dann extrem mühsam ausparken.
Wenn die Schlepper gestreikt haben.
Und sie haben eigentlich immer gestreikt.
Ja.
Und dann hat man einen Großteil der Zeit, also wenn man mal Glück hatte, dann hat man irgendwie Technologie nach Japan verschifft oder so. Aber einen Großteil der Zeit hat man eigentlich nur Waffen nach Kuba geliefert. das habe ich sehr gerne gespielt.
Man konnte auch Sachen schmuggeln und so. Also so, würden sie diesen Aktenkoffer mitnehmen?
Ich habe das vor ein paar Jahren mal emuliert, aber das ist nicht mehr...
Das kannst du dir nicht mehr geben. Das geht leider nicht mehr.
Boah, Reini, viel passiert. Dritte Show, alle gegen einen gelaufen.
Ja, habe ich noch nicht gesehen. Die wollte ich mir noch angucken. Da konnte ich leider nicht.
Ja, die ist gut geworden. War die beste bisher, würde ich sagen. Wir hatten richtig Spaß beim Machen und die Quoten sind deutlichst gestiegen, was wirklich schön ist.
Eben
wieder bei Twitter jemand seinen Hate abgesondert, ob ich das nur fürs Geld mache.
Ja.
Weil ich jetzt nicht bei Dreisat das Kulturmagazin moderiere, was mir auch nicht so zu Gesicht stehen würde. Es wird dich überraschen, aber ich verdiene sogar Geld damit, aber ich kann auch hinter der Show stehen, weil ich finde die unterhaltsam. Also es ist jetzt sicherlich, wird das keinen Oscar gewinnen, auch wenn es keinen Oscar für Fernsehshows gibt, aber ich finde, es ist einfach ein unterhaltsames Abend.
Man muss sich dabei immer bewusst machen, die Leute, die vor der Kamera stehen, haben am Konzept exakt nichts mitgemacht meistens oder haben auch wenig Einfluss darauf oder eigentlich gar keinen, sondern sowas zu moderieren oder sowas zu machen ist halt ein Job, ne? Und,
es ist ein bisschen Job, genau.
Genau, ist ein Job. Wenn man dahinter
Bus,
stehen kann,
den du
ist das
fährst, hast du auch nicht gebaut. Ne?
Ja,
also es ist natürlich kann ich schon sagen, geht überhaupt nicht, finde ich total daneben und will ich nicht.
Ja.
Habe ich auch schon mal im Fernsehen bei einer Sache gemacht, oder wo ich mitgewirkt habe. Aber grundsätzlich ist zum Beispiel so eine Produktion wie Alle gegen einen, da sitzen 250 Menschen dran, die daran arbeiten. Autoren, Techniker, Ausstattung, Kostüm, Maske, was weiß ich. Und jeder macht in seinem Fachbereich das, was er für am besten hält. Und trotzdem ist es natürlich so, dass manche Sachen vielleicht nicht so gut werden. Aber selbst als Akteur vor der Kamera bist du nicht der, der das entscheidet. Das ist nicht so, dass ich hingehe. Selbst Thomas Gottschalk hat nicht bei Wetten, dass die Wetten ausgesucht.
Nee, aber
und der hat sicherlich mehr Macht gehabt.
Du bist als derjenige, der sein Gesicht in die Kamera hält, halt der, der es dann abkriegt, ne? Wenn irgendjemand die Show scheiße findet. Also,
du verdienst eigentlich für am wenigsten Arbeit am meisten Geld, das kann man fairerweise sagen, aber du bekommst die volle Packung. Ne?
Ja.
Das ist einfach so.
Ja, genau. Aber freut mich sehr, dass die Quoten so gut sich entwickelt haben, wenn irgendwie 11,5%, ne?
Ja,
wenn ich das
und das ist wirklich das weit über dem, was man, sagen wir mal, im Vorfeld befürchtet hatte, weil einfach der Samstagabend in letzter Zeit schlecht läuft und weil das einige Shows nicht funktioniert haben und 11,5% oder 11,4% ist wirklich, wirklich eine gute Quote,
über die
sich alle freuen.
Ich glaube, das läuft jetzt auch besser oder es wird generell mehr akzeptiert, weil jetzt, wo zwei Shows vorbei sind und die dritte halt gekommen ist, weiß man, worum es geht. Also, dass es immer um Schätzfragen geht dabei. Das habe ich, als ich das erste Mal gesehen habe, irgendwie nicht gewusst und dachte so bei der zweiten, dritten Frage irgendwann so, ah, okay, es geht um Schätzfragen. Ich habe halt was anderes erwartet am Anfang, eher so was Quizshow-artiges. Und dadurch, dass das jetzt nur dass es halt Schätzfragen sind, kannst du da wenig mit Wissen machen. Ne?
Wir hatten am Ende ein Experiment, wo ich an dich denken muss, kleine Hasenzeit.
Was
ja, denn? Das war jetzt auch so ein bisschen physikalisch. Wir haben eine 1000 Grad heiße Eisenkugel von ungefähr 15 cm Durchmesser genommen und haben die auf einen 15 cm hohen Eisblock gelegt und geguckt, wie lange es dauert, bis das Ding sich da durchgefressen hat. Das war sicherlich eins der Experimente, wo wir am meisten Zuschriften für bekommen haben, die also wirklich viele Leute sehr geil fanden und ich fand es auch geil, weil der Ball sah wirklich hellstrahlend rot-orange, genau.
Es gibt einen ganzen YouTube-Channel, der macht nichts anderes.
Und das, ja, ich weiß, dass 99% der Experimente schon mal irgendwo stattgefunden haben.
Das meine ich nicht. Es gibt einen YouTube-Channel über diesen heißen Ball. Also der komplette, also der Klassiker ist ja Hydraulic Press Channel, den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne?
Ja, wo Leute irgendwas in der hydraulischen Presse
zerdrücken. Genau, und dann gibt es, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber das ist ein ganzer Channel von einem Typen, der macht aus dem Channel nichts anderes, als diesen so einen Metallball zu nehmen, den halt mit einer Lötlampe richtig schön hochzuheizen und irgendwo drauf zu legen und zu gucken, was passiert.
Ja, das erklärt Fernsehen, ne?
Ja,
und es ist geil. Es ist wirklich, es war ein geiles Experiment.
Glaube ich. Und es dauert länger, als man erwartet, oder?
Was schätzt du? Weil das Experiment ist vorbei, darf ich dir sagen.
Wie dick war der?
15 cm Block.
15 cm Block, Minütchen?
Fünf
Minuten? Krass.
Fünf Minuten.
Okay,
ja.
Krass. Das hätte ich nicht gedacht.
Doch, 5 Minuten hat es gedauert. Ja, 5 Minuten.
Nicht schlecht.
Und ja, genau. 5 Minuten hat es gedauert und das Bild, allein als das anfing zu kochen, das Wasser, allein durch die Umgebung des Balls fängt das Wasser an zu kochen, in dem Eis. Und das sieht echt geil aus. Plus nochmal, dass es einfach Bock gemacht hat irgendwie. Es war ein cooles Experiment, weil wirklich alle gebannt hat. Wir haben vorher drüber gequatscht, wie viel wird dabei geredet werden, wie viel Gags soll ich machen, ne, und so. Und weil 5 Minuten, wir hatten es schon mal getestet, wir wussten, dass es lange wird, aber es war wirklich im Endeffekt so, dass keine Sekunde langweilig war, weil es wirklich irgendwie ein cooles Experiment war.
Es sieht auch spektakulär aus. Also,
es sieht super aus. Und
weil der ganze Block flimmert dann ja, wenn die Kugel in der Mitte ist.
Die Kandidatin hat übrigens eher in deine Richtung getippt, Deutschland auch, und die Kandidatin war näher dran und hat gewonnen.
Ja, cool. Kein Spoiler, vielleicht will das noch jemand gucken. Man kann sich das ja im Nachhinein online in der Mediathek noch angucken und da kann man.
Habe ich dir das denn geschickt, wo ich in der Achterbahn beim Stresstest sitze? Ja.
Nein, oder? Das hast du mir nicht geschickt, aber ich habe trotzdem Bilder gesehen, weil ich ja geguckt habe, was ihr so gemacht habt. Und ich fand es sehr, sehr witzig, weil ich ja weiß, dass das nicht gespielt ist, sondern dass du wirklich Achterbahnbahn hast wie die Pest. Ich erinnere mich daran, als wir im Hansapark waren und es geschafft haben, dich zu überreden, auf diese eine Achterbahn zu gehen.
Und wie sehr ich euch alle beschimpft habe.
Ja.
Ja, genau. Und jetzt habe ich mir was viel Schlimmeres angetan, das auch noch filmen lassen. Und man sieht wirklich jede Sekunde in diesem Beitrag, der ist irgendwie 10 Minuten lang, wie unfassbar ich leide darunter. Also wirklich leide, dass es wirklich schlimm für mich ist.
Aber so langsam müsstest du doch da Routine kriegen, oder?
Nee, also ich mag es einfach nicht. Das ist, glaube ich, weiß ich nicht, das ist einfach angelegt, dass ich da nicht drauf stehe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, guckt es euch an, wenn ihr bei Alle gegen einen reinguckt, ist wirklich ganz unterhaltsames Fernsehen. Wenn ihr es nicht mögt, mögt ihr es nicht, so ist es halt. Aber über die Nummer mit dem Strickpulli und fetter alter Mann und so komme ich echt nicht drüber hinweg, weil ich so strange finde, dass die Leute, weißt du, ich hole mir jede Woche die Scheiße von zwei Typen an und ich weiß nicht mal, wie die aussehen. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich zum Beispiel einen neuen Schauspieler oder so sehe, ist erstmal googeln, ist er verheiratet, wie sieht die Frau aus?
Echt?
Ich weiß nicht warum. Es interessiert mich immer. Ja, total.
Okay,
es gibt Paare, wo es da zum Beispiel wahnsinnige Differenzen in Bezug auf Attraktivität etc. gibt, weißt du?
Weißt du, wie die drei Fragezeichen aussehen?
Ja.
Ja.
Hässliche, glatzköpfige kleine Jungs.
Ne? Nein, nur einer.
Also 50-jährige Typen. Okay. Ja. Aber ich habe das nie gehört, deswegen habe ich damit nichts zu tun.
Okay, ich habe das gehört, sehr viel sogar, so als Kind, und bin irgendwann dann mal in Oberhausen zu einem Live-Ding gegangen und ich wusste vorher schon, wie sie aussahen. Trotzdem war es komisch, diese alten, also diese drei älteren Männer zu sehen, die mit diesen Stimmen reden von den Kindern, also von diesen jungen Kindern in meinem Kopf. Das,
ja, weil die sich, ja, aber weißt du, bei einem Hörspiel, wo es mit Figuren ist, also wo es nicht um uns geht, um reale Personen, sondern Figuren-Hörspiel, da finde ich das auch wieder okay, aber dass man sich bei uns nicht mal anguckt, wie wir aussehen und dass dann Leute auch noch, also die Kommentare zur letzten Dings waren größtenteils über mein Aussehen, dass die Leute überrascht waren, dass ich nicht 50 Jahre alt bin.
Ja, und, das liegt daran, weil der Mix hier wahrscheinlich, also wir haben ja hier nicht die High-End-Mikrofone von 1Live oder ähnlichem. Vielleicht hast du hier ein bisschen zu viel Bass. Oder deine Höhen kommen nicht durch. Weiß ich nicht. Ich habe auch keinen Bock, daran rumzudrehen. Für mich hörst du dich haargenau so an, wie du dich immer anhörst. Also, auch wenn wir uns treffen. Aber vielleicht.
Ja, oder?
Ja, vielleicht versuchst du einfach da drüber weg. Also, ne? Steh drüber. So wie ich über die Tatsache, dass heute der fucking Bote von GLS nicht geklingelt hat und nur einen Zettel in den Briefkasten geworfen hat.
Aber komm, das kennen wir doch alle, oder?
Ja. Ja, nachdem gestern der DPD-Bote irgendwann die Zustellung gecancelt hat, also es gab nicht mal einen Zustellversuch, sondern es wurde direkt umgeleitet in einen Paketshop.
Was hast du denn wieder bestellt, du kleine Maus? Hast du wieder bei Dildo King bestellt? Oder?
Nein, not sponsored.
Sponsor. Der Beate-Use-Shop macht endlich zu. Reinhard kann sich endlich die aufblasbare Puppe kaufen.
Nein,
wir haben ja letzte Woche über die Terrakotta-Armee aus Fickfiguren von dir gesprochen. Ja. Das ist auch was mich immer noch sehr glücklich macht. Dieser Gedanke, wie ich eines Tages in so einer Zeremonie beigesetzt werde, um mich herum nackte Reinhard Remford.
Ja, und wie das dann in 1000 Jahren von jemandem ausgegraben wird. Ne?
Wie so ein ganz kranker Kult. Ja. Und weißt du was?
Oh, er muss ein Perverser gewesen sein.
Jetzt kommt die Idee. Ich werde die Auflösung, warum das überhaupt so ist, warum ich innerhalb von 1000 nackten Reinhard Remford Gummifiguren liege, werde ich auf einen Zettel auf meiner Brust deponieren und dieser Zettel wird in Esperanto sein. So, dass wenn noch irgendjemand lebt, der diese Kacksprache spricht,
ah, bitte.
Diese sehr sinnvolle und komplett nachvollziehbare Sprache, die erfunden wurde, damit sie niemand spricht, dass diese Sprache, uns hat der Esperanto-Podcast geschrieben.
Ja, es haben kurz ein, zwei Leute auf Twitter sich unterhalten, da war unter anderem jemand vom Esperanto-Podcast bei. Und an dieser Stelle möchte ich richtig stellen, die haben nicht 50 Hörer, sondern eher so 500. Und wenn ihr da mal reinhören möchtet, ihr findet das auf kern.punkto.info.
Jetzt machst du hier noch Fremdwerbung, Reini?
Ja, ich habe mir gedacht, komm, dafür, dass wir gesagt haben, die hätten nur 50 Hörer und uns mal locker um Faktor 10 vertan haben, kann man da, man sollte ja wissen, worüber man redet.
Das ist in den Größenordnungen, in denen wir unterwegs sind. Weißt du,
mit den 5 Millionen Hörern.
Genau, 5,8 Millionen Hörern, die wir jetzt haben, ist es ja fast unmöglich, das überhaupt zusammenzuhalten. Das weißt du ja auch selber.
Ja, das.
Schwierig, oder? Also ich finde es wirklich schwierig. Das ist ja, ne, wenn man so viele Hörer hat wie wir, der persönliche Kontakt fällt auch schwer. Wir wissen ja gar nicht mehr, welche Halle wir anmieten sollen. Auch so viele Menschen haben reagiert auf unsere Kinoaufrufe.
Oh, ja.
Ja, das Problem war, ich hatte meinen Buddy Felix Lobrecht da drin verlinkt und er hat jeden dieser Nachrichten auch bekommen. Was er, glaube ich, nicht so richtig cool fand, weil es irgendwie 150 oder so waren. Es waren wirklich viele. Ihr seid doch bescheuert. Wir hätten es etwas eingrenzen sollen. Wir brauchen ein Kino im Ruhrgebiet von 100 bis 200 Personen.
Ja, und dazu haben wir auch jede Menge Vorschläge und Kontakte und so schon
bekommen.
Wir haben
in Herne, wir haben Duisburg, wir haben Düsseldorf, wir haben in Dortmund im Roxy, was eine geile Idee ist, weil das Kino ist, in dem ich früher in meiner Studentenzeit drin war, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Mein Hauptproblem ist jetzt nur, wie machen wir es rechtlich? Wenn irgendeiner von euch cool Ahnung hat und irgendwie so, weiß ich nicht, Jura studiert oder mit dem Juristen bumst oder so, dann setzt euch doch mal hin und schreibt uns mal, ob wir überhaupt sowas machen dürfen.
Da hat uns auch schon jemand was zugeschrieben.
Ja.
Und zwar ist das am besten, also geht das wohl am besten, wenn du das über den Kinobetreiber direkt machst, weil die meistens halt so Rahmenverträge und das rechtlich klären können.
Ich würde ja auch sagen, man macht es komplett, also dass man das dann als Spendenaktion macht, so, ne? Dass wir nicht kein Geld dafür nehmen, gar kein Geld, sondern nur, dass die Leute von mir aus was spenden, in irgendeiner Art und Weise, irgendwie 5 € Beitrag oder so, von dem wir dann nachher die Kosten für den Film bezahlen, die wir abtreiben. Aber es kann auch sein, dass bei Zurück in die Zukunft mal eben 10.000 € aufgerufen werden. Das ist mir dann zu doof.
Ja, ich glaube, bevor wir weiter um Hilfe bitten und so, sollten wir beide uns nochmal hinsetzen und das ein bisschen genauer planen. So etwas wie ein Zeitraum.
Reinhard, ein Zeitraum. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Zeiträume, Reinhard.
Und keine Straßen. Ne?
Wir brauchen keine Straßen, genau. Wir beide, wir finden uns irgendwo im Zwischenuniversum. Da, wo Jennifer schläft, weißt du?
Was war das?
Das war eine Insider-Anspielung.
So,
Jennifer, seine Alte, die auf der Veranda pennen lässt. Reinhard, du hast den DeLorean auf der Brust. Was ist denn los mit dir? Mein Gott. Weißt du, was eigentlich aus Crispin Glover geworden ist, der den Vater gespielt hat?
Nein. Ein Bestseller-Autor?
Leider nein. Crispin Glover, der den Vater gespielt hat, war damals schon relativ psychotisch und bipolar und hat leider ordentlich an einer Meise gehabt und ist einer der wenigen Fälle in der Filmgeschichte, wo ein Schauspieler so bescheuert war, einen großen Regisseur bzw. ein ganzes Studio zu verklagen, weil im zweiten Teil sind ja Teile von Crispin Glovers Performance aus dem ersten Teil gezeigt worden. Und daraufhin hat er das Studio verklagt. Er ist nämlich nicht wieder vorgefragt. Also eigentlich war es auch keine coole Aktion. Nur Burt Reynolds hat das auch mal gemacht. Im dritten Teil für ein Schlitzohr. Aber Crispin Glover, der den Vater spielt, ne, George McFly, hat das Studio verklagt und hat danach einfach nie wieder einen Job bekommen. Für ungefähr 15 Jahre.
Aha.
Dann nur in kleinen Independent-Produktionen mitgespielt. Hat aber auch abseits dessen echt einen an einer Klatsche gehabt. Also wenn ihr euch mal Crispin Glover, gebt mal bei YouTube Crispin Glover, also wie Crispin mit C geschrieben, Glover. David Letterman ein. Da war so um die Zeit, als Zurück in die Zukunft fett war, so 89, 88 war mal bei Letterman eingeladen, war als Hippie verkleidet und hat Letterman fast mit einem riesigen Stiefel ins Gesicht getreten, weil er meinte, er könnte auch Karate und so. Und der Typ hat auf jeden Fall einen an der Meise, ist in den letzten Jahren aber wieder aufgetaucht, weil er so im Kosmos von Tim Burton vorkommt. Der ist zum Beispiel in den Alice in Wunderland Filmen spielt er eine Figur. So einen dunklen Ritter. Da habe ich mir allerdings nur den ersten gegeben und fand den schon scheiße.
Ich wusste bis gerade nicht mal, dass es einen zweiten Teil gibt.
Es gibt einen zweiten, der erstaunlich unerfolgreich dafür war, dass der erste nebenbei unter den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten ist.
Was?
Das unterschätzt man komplett. Der erste Alice im Wunderland mit Johnny Depp als verrückter Hutmacher hat über 1 Milliarde eingespielt.
Ernsthaft? Krass.
Ne? Also ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe den in München mal auf Tour in einem kleinen Kino gesehen, habe sofort gedacht, oh nee, ist mir alles irgendwie zu überdreht und Tim Burton hat es irgendwie nicht mehr so drauf wie früher. Aber der hat abgeräumt bis zum Gehtnichtmehr. Und dann haben die den zweiten Teil gedreht und haben wohl nicht damit gerechnet, dass der erste zwar von vielen gesehen wurde, aber von wenigen gemocht.
Da war das Paket, das versprochen wurde, halt gut. Ne? So, ja, hier Johnny Depp und Tim Burton und Alice im Wunderland, halt so 3 Sachen, wo man denkt, das kann nur gut werden. Und das ist dann nicht so sehr geworden. Ich muss sagen, ich kann mir gerade kein Urteil über den Film bilden, weil es super lange her ist, dass ich den gesehen habe und mich kaum noch dran erinnere. Wie ist es bei dir?
Also, an den ersten Alice in Wunderland?
Ja.
Der ist bei mir auch irgendwie, der ist bei mir nicht hängen geblieben. Also sehr wenig. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen für einen Film. Aber der war halt auch total, total überladen.
Meinst du, die machen noch einen dritten? Also so eine Trilogie?
Nee, der zweite lief so schlecht, dass ich glaube ich, Reini, das nur unterbringen, ne? Weil du Trilogie gesagt hast.
Ja, ich,
ne?
Weiß, ja, da haben wir auch für auf den Sack
bekommen.
Ihr müsst das auch mal
ein bisschen, nee, nix auf den Sack bekommen, ich will dich jetzt mal in Schutz nehmen, du kannst doch nichts dafür, dass du keine Grundbildung hast.
Apropos keine Grundbildung. Ich habe heute Post von meiner Uni bekommen. Ich darf mal kurz zitieren. Ihr Antrag auf Zulassung zur Promotionsprüfung. Sehr geehrter Remfort, der Promotionsausschuss der Fakultät für Physik hat beschlossen, Ihren Antrag auf Zulassung zur Promotion stattzugeben.
Crazy, also Reinhard. Ist das schon mal abgelehnt worden von irgendwem? Das ist doch Reinhard.
Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.
Reini, du erzählst den Leuten jetzt mal weiter, wie du dich dabei gefühlt hast und ich hole mir noch ein Bier. Was hältst du davon?
Oh, das kann ich.
Ja, erzähl den Leuten das. Ich bin in einer Minute, bin ich wieder.
Ja.
Ja, einfach weiterreden. Das ja, schneiden wir nachher auch nicht raus. Der Basti geht sich jetzt mal ein Bier holen.
Genau. Der Basti, ich glaube, es hat ihn wirklich sehr getroffen, dass ihr alle gedacht habt, er wäre ein dicker Mann im Pulli, weil ich glaube, der Basti war früher mal ein dicker Mann im Pulli. Der hat dann irgendwann trainiert, hat angefangen zu, also ist so ein Stück weit gewachsen, ein Stück weit über sich hinaus und ich glaube, das holt ihn immer noch ein, wenn man jetzt glaubt, er wäre ein alter dicker Mann im Pulli. Ich glaube, vielleicht ist das auch vielleicht sieht er seine Zukunft. Ich meine, es ist unausweichlich, dass er irgendwann wieder ein dicker, alter Mann, der so gemütlich rumsitzt, im Pulli wird, weil er den ganzen Tag nichts anderes macht, als TV-Shows zu moderieren und zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und Videospiele zu spielen.
Aber da ist er wieder. Mein Gott. Was hast du den Leuten erzählt?
Gar nichts.
Ich hoffe, du hast nichts Abwertendes. Ich höre diesen Podcast nachher immer an.
Ja, mach
den nordkoreanischen Geheimdienst auf den Hals.
Ich habe davon erzählt, wie sehr ich mich gefreut habe, dass ich heute diese Bestätigung bekommen habe. Weil das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt.
Das passiert doch nicht, dass sie das ablehnen, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem fühlst du dich schlecht, solange du so ein Ding nicht rumliegen hast.
Du bist der größte Star, den die Uni Duisburg-Essen überhaupt hat.
Nein,
bin
ich nicht. Es gibt jemanden, der deutlich mehr im Fernsehen ist als wir beide zusammen von der Universität.
Ranga Yogeshwar?
Nee, der kommt nicht von der Uni Duisburg-Essen.
Das ist schade. Professor
Schreckenberg. Den hast
der
du.
Vom Schreckenberg-Modell?
Ja, genau der.
Der Typ mit dem bescheuerten Verkehrsstau?
Ja, genau der.
Der ist mehr im Fernsehen als ich, das glaube ich aber nicht. Da muss ich aber nächste Woche Frühstücksfernsehen moderieren, wenn das stimmt.
Also weiß ich nicht. Ja, vielleicht doch nicht. Also jetzt mit alle gegen einen wahrscheinlich nicht mehr. Aber sonst immer, wenn irgendwo in Deutschland irgendetwas zum Thema Verkehr passiert, zerren die den vor die Kamera. Immer.
Analverkehr, Dr. Schreckenberg.
Was?
Oh Gott, Entschuldigung, Rainer.
Was?
Ich bin albern,
Du sollst nicht durch deine Pornosammlung durchscrollen. Während wir aufnehmen.
Anal als Dr. Schreckenberg. Das ist, glaube ich, einer von den Filmen, die ich noch hier habe in meiner großen Spinde. Ach, das waren noch Zeiten, als man noch Pornospindeln hatte. Heute, weißt du, da kann man sich einfach in diese ganzen Seiten einwählen. Aber ich sage ja immer, dass ich nicht, also, wofür, ich finde eigentlich am geilsten an Pornoseiten, dass da vor Wiki steht, wenn sie nicht 18 sind, da gehen sie nicht drauf. Ja. Das ist gibt
das ist,
irgendeinen
das genau wie bei
15-Jährigen, der den Loris wirken will, der dann sagt, oh verdammt. Nein!
Sie haben
nein!
Mich.
Wieder der Quelle-Katalog. Scheiße, die haben mich. Die wissen es. Mein Kumpel Tibor Taka hat damals beim Kinogang in Jurassic Park, als ich erst 10 war, an der Kasse gesagt, wir sind erst 10. Das ist ein Arschloch. Deswegen sind wir nicht reingekommen. Das ist so ein Typ, der wird wahrscheinlich heute auch, der geht auch heute hin sagt auf Pornoseiten, dass er noch nicht 18 ist, aber er ist ja 18.
Das erinnert mich so ein bisschen an Ummelden in der Stadt Köln. Als ich nach Köln gezogen bin, bin ich auch irgendwie nicht dazu gekommen, meinen Perso hier umzumelden, war einen knappen Monat später da und die nette Frau, die Sachbearbeiterin fragt dann so, ja, Sie sind ja schon vor einem Monat umgezogen, Sie wissen, dass das Strafe hier, ne? Also wenn du dich nicht rechtzeitig ummeldest, musst du ja Bußgeld zahlen. Ja, du musst Bußgeld zahlen und zwar gar nicht mal so wenig, wenn du dich nicht rechtzeitig ummeldest und die guckt dann so, sind Sie sicher, dass Sie vor einem Monat hierhin gezogen sind? So, ja. Denken Sie noch mal drüber nach. So, gestern, stimmt. Sehen Sie? Häkchen.
Das ist geil, ne? Ja, das hatte ich auch mal. Aber die sind manchmal, die vom Bürgeramt sind gar nicht uncool.
Nee, das ist, abgesehen davon, dass man in Köln, egal zu welchem Amt man will, ewig warten muss, ist wahrscheinlich nicht so schlimm wie in Berlin, wo man ja irgendwie seine Familienplanung daran ausrichtet, wann man denn zum Bürgeramt kommt oder wann man da einen Termin bekommt. Aber ist in Köln auch schon echt ätzend. Ich weiß nur, wie lange ich da gewartet habe, als ich ein Auto zulassen wollte an der Kfz-Zulassungsstelle. Im Gegensatz dazu hier in Neustadt, egal wann, du kannst einfach hingehen. Es ist recht witzig, weil du sollst eine Nummer ziehen, aber es ist nie jemand vor dir.
Ziehst ihre Nummer.
So, du ziehst,
1.
Du drückst auf, da ist schon dann schon.
Und dann wird die 2 aufgerufen. Du stehst da, aber ich hab die 1, 2.
Nee, ich glaube, die sammeln schon so über eine Woche oder so. Also du ziehst auch so 2, 3, also eine Nummer irgendwie 200 oder 300 oder so. Aber ist so geil, du drückst auf diesen Knopf, nimmst das Ding raus und im gleichen Moment macht es plöng und guckst, wo du hingehen sollst.
Aber in welchem, also wie viele Mitarbeiter hat das denn?
Ich glaube so Bedienstellen quasi, beziehungsweise also Counter sind es glaube ich 7 oder so, die aber nicht immer alle besetzt sind, also sind immer so 3, 4 besetzt. Nun ja.
7 Counter für Neustadt an der Weinstraße?
Ja, hier passiert viel und so. Ne? Hier wird die deutsche Weinkönigin gekrönt oder gewählt oder sowas.
Hier wird die deutsche Weinkönigin. Crazy, könntest du dich dafür nicht mal bewerben? Könnten wir nicht, theoretisch.
Meinst, ich glaube, ich bin zu alt für Weinkönigin.
Wir könnten, nee, aber wäre doch geil, wenn, war nicht Jenny Elvers mal deutsche Weinkönigin? Das klingt ehrlich gesagt im Rückblick total falsch. Aber ich glaube, sie war mal deutsche Weinkönigin. Ja, offiziell und nachher auch inoffiziell. Aber in dem Fall war sie es wirklich. Sie war deutsche Weinkönigin, bevor Heiner Lauterbach da mal seinen Lauterbach gezeigt hat. Der war ja mit der zusammen. Du bist ja nicht so tief im Boulevard.
Nee, so gar nicht. Gar nicht. Also ich habe davon.
Dieses ganze Boulevard ist jetzt auch vorbei. Jetzt haben wir neue Boulevards.
Bevor du hier Quatsch erzählst, sie war keine Weinkönigin, sondern Heidekönigin. Mit 18.
Heidekönigin.
Wurde sie Heidekönigin, was auch immer Heidekönigin
was,
ist.
Was muss man dafür machen? Einmal Heide essen oder was?
Eine Heidekönigin ist eine Produktkönigin, für ein Jahr gewählte Repräsentantin eines bestimmten Ortes oder einer Region, die sich zumeist in einer Heidelandschaft befindet. Ah, das ist jetzt naheliegend, würde ich sagen.
Und wie eine, also sie war von, weiß ich nicht, Gutfried oder was?
Kunst und Kultur.
Sie war die Wurstkönigin oder die Heidekönigin. Es ist also insgesamt, ich muss sagen, junge Frauen, die uns jetzt zuhören, wir haben ja eigentlich nur gut aussehende weibliche Hörerinnen, ne? Ich finde zum Beispiel Misswahlen und so, ist die größte Scheiße des Planeten.
Ja,
so. Weiber dahinstellen, nach Aussehen zu sortieren, das ist so 1966. Und dann irgendwie, diese Uschis sind ja größtenteils dann auch eher beschränkt, aber es gibt sicherlich auch manche, die irgendwie Nuklearwissenschaftlerinnen sind. Aber Misswahlen, das ist so eine ganz seltene, seltsame Welt. Und noch schlimmer wird es nur, wenn man das mit Kindern macht. Das finde ich dann auch moralisch schwierig.
Boah, das also finde ich schlimm. Also das,
wenn man dann auf einmal
schlimm
anfängt, 6-7-Jährige auf Erwachsene zu schminken und die gegeneinander antreten zu lassen.
Das ist ja in den USA sehr, also zumindest wenn man so dem Fernsehklischee glauben darf. Zumindest habe ich sowas hier noch nie gesehen. So wirklich kleine Kinder, die dann bei so Misswahlen mitmachen, da hat das ja irgendwie einen kulturellen Stellenwert. Ich finde, das hat irgendwie was von Hundeshow.
Und das, ein bisschen, ja.
Ja, und selbst das finde ich schon blöd. Das,
ja, das finde ich auch extrem. Ja. Aber das ist ja, das hat sich alles so verändert. Weißt du, als wir jetzt Teenies waren und so, da gab es halt die Britney und Christina Aguilera, und von denen las man in der Bravo irgendwelche Stories. Die neuen Stars sind diese ganzen Insta-Heinis, die ich alle gar nicht mehr kenne. Manchmal sehe ich das, irgendwie bei Insta, werden mir Vorschläge angezeigt, dann drücke ich da drauf irgendeine Uschi mit Gesichtstattoo und so einer Kakadu-Frisur und dann hat die 7 Millionen Follower und ist sogar deutsch, 7 Millionen. Oder Basti, eine, die den ganzen Tag in der Badewanne rumhockt. Die sitzt nur in der Badewanne rum, den ganzen Tag.
Basti, frag mal deinen Vater, das bedeutet, du wirst alt.
Das ist wirklich, ich werde alt.
Das heißt, du bist nicht mehr weit vom 50-Jährigen im Strickpulli entfernt.
Boah, Reini, ey, da bin ich ernsthaft gerne ein 50-Jähriger im Strickpulli. Ja. Ich habe keinen Bock auf diese ganze oberflächliche Insta-Welt kotzt mich so hart an. Ne? Das ist so das allerletzte, auf das ich Bock habe.
Das ist, also Instagram ist ja wie Twitter mit Bildern. Also noch weniger Text, noch mehr Bilder. Ich habe auch einen Instagram-Account, den ich auch hin und wieder nutze.
Du hast einen Instagram-Account?
Ja. Du doch auch.
Den habe ich noch nicht. Ja, ich natürlich.
Ich like dich gelegentlich sogar mal.
Wirklich?
Ja.
Wer ist denn dein Instagram-Account?
Weiß ich nicht. Warte.
Der wird ja wohl Reinhard Remford heißen.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Da ist er, Reinhard Remford.
Ja.
Ich habe sogar abonniert.
Ja.
Aber du postest ständig nur so eine Scheiße. Was ist das denn? Einmal Sülze? Was ist das? Langsam bin ich wohl in der Pfalz angekommen. Mindestabnahmemenge 2 Liter. Neuer Wein.
Ja,
oder hier.
Das,
Becher.
Der Wein, also das ist Kulturgut hier. Das wird hier am Straßenrand verkauft, wenn die Weinernte quasi durch ist. Gibt es hier neuen Wein. Das ist Federweißer. Also du kennst es wahrscheinlich eher als Federweißer.
Ja, ich kenn das, ja.
Und das gibt es hier halt dann im Kanister. Und die Mindestabnahmemenge sind tatsächlich 2 Liter. Also darunter geht hier nichts.
Du hast aber gar nicht viele Sachen gepostet.
Nee, bisher noch nicht. Ich benutze das auch nicht so viel. Nicht
da dein Kater mit dem Serrano-Schinken?
Ja, das ist ein Stoffschinken.
Das ist ein Stoffschinken?
Ja, das ist ein Schinkenkissen.
Ein Schinkenkissen. Ein Schinken. Natürlich. Wie konnte ich denn darauf nicht kommen?
Ja,
das ist ein Schinken. Reini, das ist aber, ich möchte, dass ihr jetzt heute alle auf Instagram geht, unsere 5,8 Millionen Hörer. Es gibt auch ein Foto von Reinhard, wo er vor den Weinbergen steht. Das ist das einzige Bild von dir. Das finde ich geil. Das ist so anachronistisch. Du bist der Einzige, der auf Instagram sich nicht selber darstellt, sondern nur ein einziges Mal selber zu sehen ist auf
dem
Foto.
Mein Profilbild bin auch ich.
Das mal gucken. Stimmt, das bist auch du. Mit zwei Stinkefingern. Nee, aber ich kann diese ganze Instagram-Kultur, diese ganzen Pärchen. Und dann liest das immer Joyline Marie und Stefan Seibo. Und der heißt mit Nachnamen nicht Seibo, sondern Zweitnamen. Und die sind beide ganz tätowiert und machen den ganzen Tag Workout und trinken Chai-Latte und haben wahrscheinlich den ganzen Tag nur Analverkehr, weil man davon nicht schwanger. Nee, das soll ich mich jetzt nicht reinsteigen. Reinhard, das schneiden wir lieber raus. Nein, aber diese Leute sind so clean und so eklig und so gar nicht kantig. Ach, und dann gibt es aber so viele, die denen folgen, Rainer. Warum folgen denen so viele?
Ich verstehe das auch nicht. Also ich verstehe auch nicht dieses Prinzip Instagram-Star. Also bei YouTube habe ich das ja noch verstanden, weil die Inhalt produzieren. Die Qualität mag fragwürdig sein, ne? Also da hat man halt.
Ja, aber die machen irgendwas.
Genau, die
so,
machen was.
Irgendwas.
Also die unterhalten in irgendeiner Form. Bei Instagram verstehe ich nicht, das sind Bilder. Das ist einfach nur ein Bilderstream. Apropos, wenn man auf meinem Profil mal auf markiert klickt, sieht man ein Bild von mir bei deiner Hochzeit.
Was? Wo?
Ja, im Anzug.
Wo denn? Wenn man wo drauf klickt?
Ja. Und auch von dir leicht
wenn
besoffen.
Wenn man wo drauf klickt? Wo drauf? Wo muss ich drauf klicken?
Bei meinem Profil auf markiert. Wenn du da draufklickst, siehst du ein Bild von mir und von dir jeweils im Anzug.
Ich verstehe es gar nicht. Wo steht denn da markiert?
Scroll mal nach ganz oben.
Ganz oben.
Da steht ja Beiträge, Abonnenten, abonniert und so weiter. Ne?
Ja.
Da drunter steht Beiträge gespeichert, markiert. Also du musst das im hier, ne, Browser. Nicht auf dem Handy.
Ah, da ganz rechts, wo
genau.
Der Köpfchen im Kreis
genau,
da ist.
Genau. Das ist jetzt super für unsere Zuhörer. Aber
Stimmt, da sind wir bei meiner Hochzeit.
Ja, genau.
In Schwarz-Weiß, ne?
Ja, genau. Und direkt daneben ist ein Bild von mir bei einer Lesung. Hochmotiviert.
Guck mal, können die Leute mal sehen, wie gut ich bei meiner Hochzeit. Was macht Christian denn da an meinem?
Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Da ist auch ein Bild von dem DeLorean. Kommen wir mal wieder zurück zu ordentlichen Themen.
Welcher DeLorean? Wovon redest du?
Der auf meiner Brust tätowiert ist.
Wo sieht man den? Wo denn?
Auch
wo ist
in
der?
Diesem.
Warum hat denn. Ach so, die Tätowiererin hat ein Foto davon gemacht.
Ja, das war auch schon lange her.
Wenn ihr wirklich mal sehen wollt, wie Reinis Brust aussieht, dann geht sofort aus seinem Profil. Und dann müsst ihr einfach da unten auf dieses Markiert-Ding gehen. Das sind ja irgendwelche langweiligen Bilder. Und dann kommt der Reini, ganzer Oberkörper, freigelegt. Also wenn ihr mal so für einsam auf der See was braucht und euch mal irgendwie ein bisschen in die Hose fassen wollt, dann. Warst du früher dünner?
Ich war mal eine Zeit lang ein bisschen dünner, ja, aber nicht
hier,
viel.
Bei diesem einen, wo du vorliest, da siehst du so schlank aus.
Nee, da war ich nicht dünner, da war ich sogar fetter, als ich jetzt bin.
Das ist einfach nur glücklich fotografiert.
Nee,
ne?
Da sitze ich nur so zurückgelehnt auf so einem Hocker.
Also du siehst am besten aus, wenn du zurückgelehnt auf einem Hocker
ja,
bist.
So. Das ist meine Schokoladenseite, von unten.
Ja, von hinten auf dem Pferd, aber im Dunkeln, das ist deine Schokoladenseite. Ah, Reini.
Kommen wir mal.
Die Leute, ich habe die Leute mal gefragt, worüber wir heute reden sollen, ne? Aber ich hau jetzt erstmal selber einen raus, weil mich das interessiert, weil du bist ja ein kluger Mann, ne?
Ja, bitte.
Ich habe letztens viel über die, drüber nachgedacht, über das Universum. Das ist auch ein geiler Anfang für ein Gespräch. Ja, ich habe viel, doch. Und ich habe darüber nachgedacht, es gibt ja verschiedene Hypothesen dazu, wie häufig Leben im Universum ist. Und eine der Hypothesen, die Single Earth Hypothesis, wie spricht man es aus? Weiß ich nicht. Single Einzelerde. Diese Hypothese geht davon aus, dass es wirklich im gesamten Universum mit allen Sternen und allen Planetensystemen nur diese eine Erde gibt. Also natürlich gibt es nur diese eine Erde, aber nur einen Planeten, auf dem sich höher entwickeltes Leben jetzt über Bakterienstadium entwickelt hat und der einzige Planet im ganzen Universum ist. Und da habe ich gestern, als ich in den Sternenhimmel über Holland guckte, drüber nachgedacht und gedacht, fuck, das wäre echt bitter. Wenn wir wirklich ganz alleine werden in diesem riesigen Universum.
Das ist natürlich eine Frage, die sich Menschen schon ewig stellen. Ne?
Aber die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen, oder?
Ja, es gibt da ein interessantes Ding, das nennt sich das Fermi-Paradoxon. Das ist von einem recht berühmten Physiker Enrico Fermi.
Ich kenne Enrico Fermi, Reinhard.
Oh. Ja.
Hat er nicht die Spaghetti erfunden?
Ja, genau. Nee, der hat im Grunde den ersten Atomreaktor der Welt gebaut. Der hat sich diese Frage auch gestellt und hat auch gesagt, so wenn es irgendwo intelligentes Leben geben müsste, ne, dann müsste man das doch irgendwie finden. Also da muss doch irgendwie also wenn das Universum so groß ist und wir Millionen von von Galaxien und so haben, da muss doch irgendwo was sein. Und es gibt eine Menge Wissenschaftler, die sich da Gedanken zu gemacht haben. Unter anderem gibt es eine relativ bekannte Gleichung, die Drake-Gleichung.
Die Drake-Gleichung, oh ja, die kenne ich.
Auch schon mal,
die kenne ich wirklich.
Auch schon gehört, ne?
Ja, das war mal eine Millionenfrage bei Wer wird Millionär.
Ah.
Genau wie das Schreckenberg-Irgendwas-Modell. Ja. Das war auch mal eine Millionenfrage.
Das sollte ich mal
zu Wer wird Millionär. Ein Großteil meines Wissens setzt sich aus einer Million Fragen von Wer wird Millionär zusammen.
Ja. Auf jeden Fall, es ist immer noch schwierig, ne? Also egal, also man hat ja keine richtigen Messwerte, sondern man kann nur schätzen. Man kann halt sagen, wir kennen so und so viele, wir können so und so viele Sterne sehen, wir haben an diesen Sternen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so und so viele Planeten in irgendwie einer habitablen Zone, also nah genug am Stern, dass es warm genug ist, aber auch weit genug weg, dass es nicht zu heiß ist, irgendwie auf einer stabilen Umlaufbahn. Dann, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. Dann hast du irgendwie, wenn du annimmst, es sind
Druckverhältnisse,
so,
ne? Hm? Druckverhältnisse.
Ja, also alles mögliche. Ne, genau,
ja,
ja, genau. Also wenn du irgendwie annimmst, es gibt so und so viele bewohnbare Planeten und dann noch annehmen würdest, so und so viele davon wären wirklich bewohnt in einem gewissen Radius, dann könnte man gucken, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit, was ja das die maximale Geschwindigkeit ist, kommuniziert, wann würde uns ein Signal von dort erreichen? Man kann natürlich nichts, also man kann natürlich nichts mit Bestimmtheit sagen, ne, weil es halt alles nur Abschätzungen sind. Aber man kommt am Ende so ein bisschen zu dem Schluss, ja, da müsste irgendwo was sein, aber das Universum ist einfach so unfassbar und unvorstellbar groß, dass eine Kommunikation auch leider sehr unwahrscheinlich ist.
Also selbst wenn da was ist, werden wir es nie erfahren.
Ja, das, also du musst ja auch unbedingt auch...
Früher gab es
also
ja mal dieses SETI-Projekt, das habe ich auf meinem ersten Rechner, habe
ich
mal SETI laufen lassen. Da konnte man irgendwie, da hat man dann so eine Kurve angezeigt bekommen, so in Pink, und dann angeblich hat dein Rechner, also das war damals ein Pentium 233, hat dann irgendwie bei der Rechenkraft mitgeholfen, das Universum nach Geräuschen abzusuchen. Es gab ja mal dieses Wow-Signal, 80 oder sowas. Sagt dir das was?
Ja, das sagt mir was.
Also man hört, das kann man jetzt mal kurz für unsere Menschen erklären. Man hört das Universum ab nach Geräuschen, die nicht natürlichem Ursprung sind. Kann man das so sagen?
Nicht sagen. Also man hört auch nicht, also man hört nicht akustisch in den Weltraum, weil im Weltraum ist Vakuum, da gibt es keinen Schall, sondern man scannt nach Radiofrequenzen, also verschiedene, also man... Im Grunde ist es sowas wie ein riesiges Radio. Man guckt mal, was da so an Radiowellen draußen rumfliegt und guckt sich verschiedene Spektralbereiche an, weil Sterne und Ähnliches emittieren halt auch elektromagnetische Strahlung. Also man kann auch Radioteleskopie betreiben. Also man kann nicht nur gucken, sondern man kann auch in Anführungszeichen hören, was da so an elektromagnetischer Strahlung ankommt. Und genau das macht man auch, wenn man irgendwie auf der Suche, jetzt sagen wir mal, nach außerirdischem intelligentem Leben ist. Man würde dann davon ausgehen, wenn man kommunizieren möchte, würde man das ja mit irgendwie elektromagnetischen Pulsen machen, also irgendwie mit elektrischen Wellen, und genau das versucht man halt abzuhören. Also bei diesem SETI-Projekt oder auch bei diesem Wow-Signal, also generell, man nimmt immer kleine Teile vom Himmel, wo man irgendwie, weiß nicht, unser nächster Stern, guckt so in die Richtung grob und hört mal, was da so an elektromagnetischer Strahlung ankommt. Und da gab es einmal in den Aufzeichnungen einen riesigen Ausschlag, wo sonst immer nur so
das Wow-Signal.
Genau, so Hintergrundrauschen ist. Also es gibt auch die Hintergrundstrahlung im Weltraum. Das ist so eine Mikrowellenstrahlung, die aus allen Richtungen kommt, die vom Urknall noch herrührt. Das kann man mal nachlesen, wenn man möchte. Muss man aber auch nicht. Genau, und da gab es halt dieses Wow-Signal. Das heißt so, weil der Mensch, der da gerade am Teleskop saß und die Sachen ausgewertet hat, so erstaunt war, dass er da Wow neben geschrieben hat. Also so als Markierung.
Und das hat sich aber nie wiederholt und keiner weiß, was es war.
Genau. Kann auch eine Störung oder irgendwas wissen.
Glaubst du, es war wirklich nur eine Störung?
Ja, oder kann auch sein, dass es irgendwo eine Supernova war oder irgendwie sowas. Also kann alles Mögliche gewesen sein. Also wenn man irgendwie von intelligentem Leben ausgehen würde, würde man ja eher, also wenn wir jetzt nach intelligentem Leben suchen, würden wir ja auch eher ein sich wiederholendes Signal rausschicken, damit derjenige, der es empfängt, weiß, dass das halt ne, nicht ein zufälliges Ereignis ist, sondern irgendwas, was halt Intelligenz benötigt oder irgendwas Kodiertes, irgendwas, was sich unregelmäßig wiederholt oder ein Muster, das sich wiederholt oder sowas. Da gibt es übrigens, ich weiß nicht, liest du gelegentlich Science Fiction so ein bisschen?
Ein bisschen, ja.
Ist, glaube ich, einer der Hits des letzten Jahres gewesen oder diesen Jahres war es Die drei Sonnen.
Noch nie gehört.
Ist von einer chinesischen Autorin.
Ah, doch, hatte ich drüber gelesen, ja.
Ja, genau. Gibt es auch als Hörspiel vom WDR, super gut produziert, auch echt schön anzuhören, mittlerweile leider depubliziert.
Was heißt denn depubliziert?
Depubliziert, das ist das, was mit den Sachen in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen nach einer gewissen Zeit passiert. Die müssen ja wieder, die werden ja wieder offline genommen, aus rechtlichen
Warum
Gründen.
Eigentlich?
Das hat was damit zu tun, dass die Verlage da mal geklagt haben, dass das den Wettbewerb ja verzerren würde und so weiter. Und deshalb müssen die Sachen wieder depubliziert werden, die von Steuergeldern finanziert wurden. Ja, finde ich super
deswegen
kacke.
Deswegen kann man es leider nicht mehr hören, ne?
Nee, man kann es nicht mehr hören. Man kann es aber noch käuflich erwerben. Oder man geht mal auf, man sucht mal ein bisschen in den dunklen Ecken des Internets. Da findet man das auch noch reichlich.
Kannst du mir das mal schicken, Reini, aus den dunklen Seiten des Internets?
Das kann ich mal tun, ja.
Aber natürlich nur legal, ne?
Ja, natürlich, natürlich. Also ich gebe dir nur Tipps, wo du suchen musst. Ich sag dir, also genaueres kann ich halt, also ne, geht ja nicht.
Ich sag dir. Das würde ich mir nämlich, da stehe ich total drauf.
Ja, also da, kurz Frage, da geht es nämlich darum, dass, da geht es um genau den Fall, dass wir irgendwie außerirdisches Leben finden.
Ich fand Contact schon sehr toll damals mit Jodie Foster.
Ja, Contact
war
auch schon ganz cool.
Da waren ein paar Schrägheiten drin, so am Ende wurde es ein bisschen ESO. Aber ich fand, also wer ihn nicht gesehen hat, wirklich mal anschauen, einer der beeindruckendsten Science-Fiction-Filme der letzten 20 Jahre, Contact mit Jodie Foster. Im weitesten Sinne, die Menschheit entdeckt ein Signal, das aus dem Universum zurückgeschickt wurde, mit einer kodierten Botschaft, um eine Maschine zu bauen. Und die Maschine wird dann auch gebaut. Und das Erste, was sie empfangen, ist ein Bild von Adolf Hitler, beziehungsweise eine Rede von Adolf Hitler mit der Begründung, wie war das nochmal? Dass eine der ersten Funkübertragungen von Bildern ins Welt, also beziehungsweise Funkübertragungen von Bildern war, eine Rede von Hitler beim Reichsparteitag, und die auch ins All gelangt sind und jetzt zurückgespiegelt wurden von den Außerirdischen.
Ja, man muss sich aber überlegen, also das, wonach wir suchen, ne, so elektromagnetische Wellen, die irgendeine Form von Signal sind, imitieren die Menschheit selber erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Ne? Also seit nicht mal 100 Jahren oder vielleicht, oder sagen wir so grob
das
seit…
Das heißt, die sind auch einfach noch nicht weit gekommen.
Genau, so grob seit 100 Jahren, ne? Die sind genau 100 Lichtjahre weit gekommen. Ne? Das ist jetzt in interstellaren Abständen nicht die Welt, das ist nicht viel.
Wie weit ist denn hier Alpha Centauri?
Boah,
3,6 Lichtjahre.
Oder? Ja, nicht so weit. Also ne, diese Wellen wären weitergekommen, aber die werden natürlich auch schwächer, ne? Mit Entfernung und so. Wenn überhaupt da irgendwas, das fließt auch mit in die Drake-Gleichung rein, diese Gleichung, die beschreibt, wie wahrscheinlich jetzt Kommunikation mit intelligentem Leben wäre, wenn man sich überlegt, dass wir seit knapp 100 Jahren elektromagnetische Wellen irgendwie mal so von unserem Planeten irgendwie wegsenden, wie lange lebt unsere Zivilisation überhaupt? Also 100 Jahre sind ja auch so in so, ne, so galaktischen Maßstäben auch mal nix, gar nix. Und wie wahrscheinlich ist das dann noch, dass wir eine andere Zivilisation treffen, die genau am richtigen Stand der Entwicklung ist, dass man mit denen kommunizieren könnte? Also das ist halt so, das, was bei der Drake-Gleichung auch im Wesentlichen rauskommt, es ist halt schon sehr unwahrscheinlich.
Ja, aber also wenn man drüber nachdenkt, ist es nicht trotzdem also vorstellbar, dass eine wie weit wir in so kurzer Zivilisationszeit schon gekommen sind, ne? Also mit Weltraumreisen und…
Ja.
Also die Menschheit existiert, sagen wir mal, im fortgeschrittenen Stadium seit 10.000 Jahren, 15.000 Jahren.
Ja, und wie weit haben wir es geschafft? Wir haben es gerade mal, wenn man es so definieren möchte, so gerade mal an den Rand unseres Sonnensystems mit den Voyager-Sonden geschafft.
Ja, aber was sind 10.000 Jahre? Also wenn eine Zivilisation 2 Millionen Jahre Vorsprung hat, Beispiel.
Ja, aber, ne? guck dich mal draußen um, guck dir unsere Zivilisation mal an. Was meinst du, wie lange… Also,
es noch dauert, bis wir uns selbst gekillt haben.
Ja, ne? Also was hältst du für wahrscheinlicher, dass wir in den nächsten 2000 Jahren uns mal alle selbst in die Luft jagen? Also ich meine, seit den 60ern ist der Mensch in der Lage, seinen Planeten in die Luft zu jagen. Er hat es bis jetzt noch nicht gemacht, aber ne, die Zeit arbeitet für den Planetenkiller.
Ab dem Zeitpunkt, ab dem eine Zivilisation so weit ist, dass sie sich selber zerstören kann, tut sie es auch, glaubst du?
Ja, irgendwie schon. Also ich meine, wir haben immer noch Kriege, wir haben immer noch machthungrige, behämmerte Menschen und irgendwie ist so die politische, globale Situation, wir sind jetzt nicht wieder auf kaltem Kriegniveau oder so, aber ich sag mal so, vor 10 Jahren war es, glaube ich, entspannter.
Ja, definitiv. Ja. Das hat was mit unter anderem dem Vollidioten im Weißen Haus zu tun, ne? Ja.
Oh, hast du die Wahlen mitbekommen, diese Midterms?
Ja. Gott sei Dank, sowas wie ein kleiner Dämpfer für den Idioten. Ne? Und ich habe das erste Mal von Beto O'Rourke gehört, den ich vorher überhaupt nicht kannte.
Wer ist das?
Beto O'Rourke ist ein texanischer, demokratischer Kandidat, der es wahrhaftig geschafft hat, in Texas, das muss ich mal geben, 48,5% der Stimmen zu bekommen. In Texas, als Demokrat. In Texas hat seit 50 Jahren kein Demokrat mehr gewonnen. Das ist dort auch extrem unwahrscheinlich. Er wird immer als junger John F. Kennedy bezeichnet oder als junger Robert Kennedy. Er hat eben nicht gewonnen, er hat leider verloren.
Okay, also es gab zwei Leute nur zur Wahl.
Er hat so hoch gescored, ja klar, Ted Cruz, der Republikaner, es gab zwei Leute, meinst du das jetzt ernst?
Nein, er hätte ja sein können, dass noch...
Den republikanischen und den demokratischen Kandidaten, aber dass der republikanische Kandidat mit 51,5% gewinnt nur... war extrem unwahrscheinlich. Und damit hat niemand gerechnet. Und dieser Beto O'Rourke, ich habe mir vorhin auf der Fahrt mal ein bisschen was durchgelesen, mal eine Rede von ihm angeguckt, der könnte wirklich zumindest sowas wie die Hoffnung der demokratischen Partei in den USA sein. Weil Trump hat ja nicht gewonnen, Hillary hat verloren, wenn man ehrlich ist. Ne? Also gegen wahrscheinlich jeden anderen hätte dieser Vollidiot in Mandarin verloren. Aber Hillary hat es geschafft, so unsympathisch rüberzukommen, dass die Mandarine halt gewonnen hat. Wenn man jetzt schafft, einen Senator aufzubauen, der nur so ein bisschen Kennedy-like ist, so ein bisschen, man nennt ihn jetzt schon den weißen Obama, Beto O'Rourke, könnt ihr mal googeln, finde ich jetzt vielleicht ein bisschen hochgefasst, aber ich habe letzte Woche wieder eine Rede von Obama gesehen. Man kann ja von mir aus politisch unterschiedlicher Ansichten sein. Dass man auf jeden Fall der Ansicht sein sollte, dass Obama besser als Trump war, muss man ja wohl mal sagen, aber man kann trotzdem nicht alles gut gefunden haben, was er gemacht hat. Aber wenn du mal Obama, eine Rede von Obama dir anhörst, was für ein absolut einzigartiges, einer der besten Redner des Planeten. Das muss man einfach sagen. Der schafft es, einen Zugang zu den Hörern zu finden. Er schafft es, gute Beispiele zu geben, jeden anzusprechen. Unfassbar beeindruckender Redner, Obama. Und dieser O'Rourke ist auch wirklich gut. Im Fall jetzt von Trump, wenn du dir die Reden anguckst, ist es eine katastrophale Vermischung aus Lügengebilden, Narzissmus, Beleidigung des politischen Gegners, völliger Herabwürdigung aller anderen, die nicht seiner Meinung sind. Katastrophaler Redner, katastrophaler Mensch, muss man einfach sagen. Und dass der jemals an so viel Macht gekommen ist, ist eigentlich ein guter Grund, die Menschheit dann doch auszulöschen. Also
was mich ja umhaut, ist, dass der immer noch Unterstützer ohne Ende hat. Ne? Also
ja, die Wahlen jetzt hier, die Midterm-Wahlen sind zwar positiv für die Demokraten ausgegangen, aber die geilste Story ist ja, dass in Nevada gab es einen Zuhälter, Dennis Hoff heißt der, der ist vor 3 Wochen an einem Herzinfarkt gestorben, im Puff beim Vögeln, zu seinem 70. Geburtstag, hat er sich mal schön einen wegstecken lassen und der ist gewählt worden, der hat gewonnen.
Was?
Er ist tot, aber in Nevada haben die einen toten Zuhälter gewählt, das ist kein Witz. In Nevada hat auch noch nie ein demokratischer Kandidat gewonnen. Da haben sie allen Ernstes, Dennis Hoff, könnt ihr gerne googeln, haben sie einen toten Zuhälter zum Gouverneur gewählt. Man kann es nicht glauben.
Das erinnert mich ein bisschen an die Simpsons, wo die Toten wählen.
Ja, so ein bisschen, aber da haben sie ja nicht gewählt, sondern sie haben einen Toten gewählt. Das ist noch absurder eigentlich.
Ja, aber wie konnte das denn passieren? Also ist der
Er war wohl immer noch auf der Wahlliste und anscheinend gab es noch keinen Ersatzmann oder so und er ist gewählt worden. Ich kann es dir auch nicht erklären. Das Interessante, was ich immer so spannend finde bei Republikanern und Demokraten, man kann ja immer schon, wenn man ein Foto von denen sieht, locker ähnlich wie bei AfD-Leuten, ich kann auch bei Politikern dir immer schon relativ schnell sagen, aus welcher Partei die wohl stammen werden. Und das ist eigentlich ein erschreckender Effekt. Also, dass du zum Beispiel bei Republikanern und Demokraten kannst du immer diesen Dennis Hoff, wenn du den einmal googelst,
ich
fetter, glatzköpfiger, schäbiger Südstaatler mit einem Cowboyhut. Also wenn der nicht Republikaner ist, dann weiß ich nicht, was Republikaner ist, weißt du?
Legal Trouble. Er hat einen sehr langen,
Wikipedia-Eintrag.
Ja. Hoff died in his sleep at his love ranch.
Ja, in his sleep ist vielleicht, in his sleep ist vielleicht etwas seltsam formuliert, aber ja.
Ja, schön.
Und jetzt ist er gewählt worden. Was machen Sie jetzt? Graben Sie ihn jetzt aus? Oder?
Neuwahlen.
Das ist schon, es ist, ah, ist, da bin ich nicht viel
ist Prostitution
rein,
ne? In Nevada legal? Die Amis
Nevada
sind
doch
auch
ist doch der einzige Staat, in dem Prostitution legal ist. In USA. Deswegen fahren die doch alle zum Bumsi-Bumsi dahin.
Oh nein, es gibt, oder? Nee, es gibt, glaube ich, mehrere Staaten mittlerweile. Aber die Amis sind da ja, ne, also die sind da ja komisch. Also für ich finde es komisch, dass die irgendwie keine einheitlichen Gesetze haben, dass sowas wie Sexarbeit halt nicht, also kann man halt, ne, auch unterschiedlicher Ansicht sein, ob das jetzt ein Job sein soll oder nicht, ne? Ich finde, sowas gehört in ordentliche, also solche Leute gehören auch krankenversichert und so weiter, Leute, die sich für diese Arbeit entscheiden.
Ja, die Tabuisierung ist ja völlig absurd.
Ja, genau.
Das ist ja einfach Quatsch, als wenn das Verbot von Prostitution irgendwann mal dazu geführt hätte, dass es keine Prostitution mehr gab. Also es ist einfach
Es ist totaler Quatsch, und wenn ich mir das gerade in den USA angucke, ist das ja auch total durch, ne? Also in den einen Bundesstaaten ist es erlaubt, in den anderen nicht. Das ist, stell dir mal vor, wir hätten das hier in Deutschland, dass sie irgendwie so in Bayern darfst du, in Baden-Württemberg nicht mehr.
Insgesamt ist das, ist die amerikanische Gesetzgebung in vielerlei Hinsicht, ich meine, es ist auch die prüdeste Gesellschaft des Planeten mit Abstand der größten Pornoindustrie. Mit weitem Abstand.
Das ist auch
also
so
es geil. Es gibt einen herrlichen Comic, den ich mal gesehen habe, wo eine Prostituierte und ein Freier werden überrascht von der Polizei mit vorgehaltener Waffe, und dann sagt der Polizist, sie sind festgenommen, weil sie haben keine Kamera dabei laufen lassen. Weißt du, du kannst in den USA Pornos drehen, dann ist es komplett legal. Es ist ja nicht so, dass das Liebespaare sind, die da Sex haben, sondern die werden auch dafür bezahlt. Aber Prostitution, wo Leute Geld dafür bezahlen, ist illegal. Völlig absurd, und das möchte ich jetzt auch nicht, also wenn wir hier mal über ein ernstes Thema reden, Prostitution hat wahnsinnig viele Schattenseiten. Es gibt Menschen, die werden dazu gezwungen, dass das nicht sein darf und nicht sein sollte, ist klar. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass ein Verbot der Prostitution jemals, ähnlich wie die Prohibition in den 20er Jahren, dazu geführt hat, dass die Leute einfach mehr gesoffen haben, nicht weniger.
Ja, das.
Das ist, ich finde, Verbote immer nur in einem sehr begrenzten Rahmen sinnvoll. Ähnlich wie jetzt bei Haschisch. Ich meine, ich kenne niemanden aus meiner Schulzeit, der nicht gekifft hat, und damals war Haschisch komplett illegal. Mittlerweile ist es ja so, ja, weiß ich nicht. Also,
es ist immer noch illegal.
Ja, natürlich ist es immer. Und ich bin auch absolut dagegen, Reinhard. Ja. Wenn ich rauskriege, dass einer unserer Hörer so ein Haschmich ist, ne, so ein Graskopf.
Es gibt ja diese Variante medizinisch mittlerweile. Also das,
ja, ich habe Rücken.
Ich hab
Rücken
teilweise. Aber da musst du erstmal einen Arzt finden, der dir das verschreibt. Und dann, da habe ich letztens eine Dokumentation drüber gesehen. Ich glaube, die war von Puls oder so. Der YouTube-Kanal vom Bayerischen Rundfunk, der echt gut ist. Und da ging es darum, dass die, selbst wenn du ein Rezept hast, ne, du erstmal eine Apotheke finden musst, wo du das Zeug bekommen kannst, ohne darauf irgendwie 2 Monate zu warten.
Ach, da gehe ich zum Kölner Hauptbahnhof, da kriege ich
das. Ja, genau, auf Rezept. Genau. Ja, für einen Zehner. Oder Rezept.
Drogenhändler. Ich habe hier ein Rezept, ja. Oder muss ich zahlen? Sind Sie Rezept? Nehmen Sie Kasse auf?
Privatversichert. Ist das eine Frage, wenn du dann zum Hauptbahnhof gehst und dir das Zeug einfach kaufst, kannst du dann sagen, ist halt privat? Privatversichert?
Gute Frage. Hauptsache privatversichert ist ja das Geheimnis.
Ja.
Ach, du steckst da nicht drin. Also ich finde auch, dass das Verbot weicher Drogen sinnlos ist. Also
ja.
Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden vor irgendwas gerettet
hat. Also vor allem, das ist gerade hier in der deutschen, in Anführungszeichen, Kultur, ist das so behämmert. Ne? Also Gras, hier kiffen darfst du nicht, aber du kannst dir, wenn du willst, mit 18 2 Pullen Korn beim Edeka für 5 Euro holen und dich damit wegschädeln.
Ja,
also,
was wir auch getan haben, als ich mal da war. Also, ja. Oder mit, ich habe mir auf jeden Fall regelmäßig am Wochenende mit Freunden schön 2 Flaschen saure Apfelbirnsen gekauft, habe mich auf die Wiese gelegt, habe eine Nirvana angemacht und mich weggeschädelt.
Ja, und das nicht das mit 18, keine, sondern eher so mit 16 oder
ja,
so.
Ja, ne? Eigentlich also, war es eher mit 16. Ja. Aber das kann ich ja hier nicht sagen, Rainer. Deswegen ja. war ich da, es war natürlich 18, nach natürlich. Meinem 18. Geburtstag. Natürlich. Ich bin in einer Bergarbeiterstadt aufgewachsen, in der es nicht viel zu tun gab. Und wenn es so 16, 17 war es in dem Alter, das war Ende der 90er, da war irgendwie Ansage, wir knallen uns jetzt weg und das haben wir irgendwie auch gemacht.
Ja,
deswegen
Dosenbier und Kellergeister.
Ich bin sehr gespannt, ich habe viele Freunde, die ein bisschen älter sind, auch Kinder, zum Beispiel ein Kumpel von mir hat jetzt einen Sohn, der ist 16 und natürlich versucht man als Elternpaar sich immer nicht vor Augen zu halten, dass der Sohn wahrscheinlich schon gekifft hat, sicherlich den ganzen Tag ordiniert. Wir wissen das. Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn du Eltern bist und du hast einen 16-jährigen Sohn und du bist vor 2 Jahren mit dem noch ins Phantasialand gefahren, ihr habt einen tollen Nachmittag gehabt und jetzt ordiniert er 8-mal am Tag. Ja. Sieht aus wie ein neues Leben. Weißt du, hier muss ich jetzt noch Mühe geben, irgendwas zu besorgen. Ja. Ich hatte eine CD, als ich 16 war. Weißt du, eine CD. Ja. Da könnte ich heute noch die Bilder nachzeichnen aus meinem Gedächtnis. Aber weißt du, heute, das ist ja tödlich, wenn du mit 16 checkst, was das Internet bereithält, dann gehst du überhaupt nicht mehr aus deinem Zimmer raus.
Ich frage mich, was das mit den Kids macht heute. Also.
Was macht das mit den Kids?
Also,
die Lunte brennt, das sagt
ihr aber. Mal abgesehen von dem reichen Quell der Pornografie des Internets, immer da sein, immer erreichbar sein, also nein, erreichbar ist es nicht, es ist jetzt ja nicht wie beim Job, dass man immer angerufen wird, aber immer präsent zu sein, also in sozialen Medien und Ähnlichem.
Ja, allein die sozialen Medien stelle ich mir absolut Horror vor. Also jetzt wirklich immer dieses irgendwas zur Schau stellen müssen. Ich bin damals noch analog gehänselt worden. Da ist noch einer auf dem Schulhof zu mir gekommen und hat mir gesagt, ich bin eine dumme Sau und mir eine reingehauen. Ja. Heutzutage wirst du einfach noch per Instagram bedroht. Weißt du, das ist, glaube ich, also ich glaube dieses, da war ein Aufstoßer. Ich bin in meiner Schulzeit ja echt gequält worden wegen der Lehrerkindsache und so und auch, weil ich fett war.
Das habe ich vorhin noch angedeutet.
Ja, ne, und ich habe wirklich gelitten darunter. Und wenn ich mir vorstelle, wir hätten damals die digitalen Möglichkeiten gehabt.
Hölle.
Das wäre absolut
fürchterlich. Also du musst das überlegen. Also ich wurde ja auch viel gehänselt so als Kind in der Schule.
Wirklich?
Hallo, ich war der kleine, dicke Junge.
Ich habe öfter schon darüber nachgedacht, dass ich zumindest meinen ursprünglichen Schuldings würde ich theoretisch auch, würde ich schon, wenn ich könnte, auch mal eine reinhauen.
Ja, das geht mir ähnlich. Also man hatte immer so die 1, 2, unter denen man sehr gelitten hat, ne?
Und man vergisst es nicht.
Nee.
Ich würde es nie vergessen. Selbst mit 80, wenn ich neben dem Typen im Altersheim wäre und der wäre schon so leicht, weißt du, der würde so betäubt im Bett liegen, gar nichts mehr mitkriegen, würde ich dem trotzdem einmal ins Gesicht furzen.
Ich habe irgendwann, als ich glaube, das war so um die Zeit rum, als ich mein Studium dem Ende näherte, also so kurz vor Diplom oder so, habe ich irgendwann mitbekommen, dass einer der Typen, die mich früher immer gehänselt haben, in Jogginghose mit Foko Hila immer noch in dem gleichen Stadtteil wohnt, wo er vorher wohnte und so ein bisschen also abgeschmiert ist und
auf Deutsch.
Das ist böse, aber ich habe mich in dem Moment kurz ein klein bisschen, also das hat mir
das
so
überhaupt
so,
nicht
so
böse. Der Wichser hat doch nichts in seinem Leben dafür getan, dass du ihn mögen solltest. Also musst du auch kein scheiß Mitleid mit ihm haben.
Ich versuche halt immer nett zu sein.
Das aber du musst ja nicht nett zu jemandem sein, der scheiße zu dir war.
Nein, aber ich wünsche halt niemandem, also ich, ja, egal.
Nee, die Typen, die mich in der Schule, also wenn ich in der Zeitung lesen würde, ist ein Bagger drüber gefahren, würde ich keine Träne vergießen.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist doch Quatsch. Jetzt fang doch nicht mit so einem Zeugenhumanismus an.
Hast recht, ja,
ich tue nichts dafür, dass denen schlecht geht, aber wenn es denen schlecht gehen würde, wäre es mir einfach scheißegal. Weil die haben mich wirklich leiden lassen, ohne Grund, weißt du? Und das ist so, das vergisst man einfach
nicht. Waren halt auch dumme Kinder, ne? Kinder sind grausam.
Das Schöne ist, letztens hat mir eine junge Dame geschrieben, die meine Bücher gelesen hat. Und die schrieb, dass sie mit einem jungen Mann zusammen war aus meiner Heimatstadt. Der wäre mittlerweile Polizist und der wäre ein absoluter Vollidiot. Und sie hätten sich jetzt getrennt, also den hassen würde und so. Und sie hatte beim Lesen meines zweiten Buches irgendwie den Gedanken bekommen, das könnte der sein.
Und der war's?
Den ich dort beschreibe. Und er war es wirklich. Ja. Ich habe ihn natürlich nicht so genannt in den Büchern, aber er ist genau der Typ, den ich da beschrieben habe. Finde ich erstaunlich, dass sie ihn erkannt hat, weil so, sagen wir mal, meine Schulfeinde habe ich in den Büchern nicht so genau behandelt, dass man das sofort rauslesen kann. Aber sie hat wohl ein paar Persönlichkeitseigenschaften rausgelesen als seine Ex-Freundin.
Ja, oder vielleicht auch,
die sie wiedererkannt hat.
Vielleicht auch Geschichten von ihm, also wusste, auf welcher Schule er war und ähnliches.
Ich glaube, ja, vielleicht, vielleicht. Aber ja, ich habe ihr darauf nur vieldeutig geantwortet, damit ich nicht nachher verklagt werde.
Es ist spät geworden. Und wir haben noch so viel auf unserem Zettel.
Was haben wir denn noch, Reini? Wie spät ist denn? Wie viele Minuten haben wir denn schon wieder voll? Hat Mr. Spotify schon angerufen?
Wir sind schon über eine Stunde drüber.
Über eine Stunde? Dann wollen wir uns doch die Zuckerpralinen für nächste Woche. Warte, ich werde jetzt einmal meine Timeline durchscrollen. Ein Thema noch, was die Community sich gewünscht hat, werde ich jetzt rausholen. Warte, hörst du mich scrollen?
Nee, ich höre dich nicht so. Aber das sollten wir häufiger machen, ne? Vorher einmal kurz über Twitter fragen.
Ja, aber Reinhard, wir haben über nichts gesprochen, worüber die Leute uns hätten reden wollen.
Ja, aber egal, trotzdem. Nein, aber da waren ein paar schöne Sachen bei. Eigentlich hätten wir das mal machen sollen. Warum haben wir das nicht? Machen wir nächste Mal.
Willst du nicht noch eine Homöopathie-Rente hinterher schieben, Reini? Komm mal. Also ich für meinen Teil halte Homöopathie ja für eine gute Sache, Reinhard.
Du bist auch ein Vollidiot. So.
Das reicht mir nicht für den Rent. Warte, was haben wir denn hier noch? Ich bin faul. Wir sollen zusammenfassen, was bei der BlizzCon rausgekommen ist, weil er zu faul ist, es zu lesen. Johannes,
Scheiße,
fick dich.
Ein großer Haufen Scheiße.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, auf der BlizzCon ist rausgekommen, dass Blizzard der Entwickler, der die letzten 30 Jahre, nein, 30 Jahre ist Quatsch, die letzten 15 Jahre immer hingegangen ist, geguckt hat, was will die Community, und aus dem, was die Community wollte, was Geiles gemacht hat, hingegangen ist und gesagt hat, was will die Community auf gar keinen Fall.
Ich meine, die
nämlich machen ein Diablo fürs Handy. Ja, das machen wir jetzt.
Die setzen Classic-WoW auf, ne? Also weil sich genug Leute hat gewünscht haben, nochmal auf Classic-Servern zu spielen, ohne die ganzen Add-ons. Mit irgendwie, ich glaube, dem ersten Add-on drauf, ich glaube, mit Burning Crusade oder so, launchen die das nochmal. Und dann kommen die mit Diablo fürs Handy, ein Handyspiel. Und dann auch noch bei der Pressekonferenz solche Kommentare wie, ja, habt ihr denn nicht alle ein Handy? Irgendein Spielejournalist, der gefragt hat, ob es ein April-Scherz ist und dafür Beifall bekommen hat. Also
es ist richtig, ja, ach so, der geile Typ, der aufgestanden hat, gefragt hat, ob es ein April-Scherz ist, ne?
Ja, genau.
Und dann muss er gehen, haben sie ihn rausgeschickt, obwohl er einfach das gesagt hat, was alle gedacht haben.
Ja, die Leute haben ja auch applaudiert, also.
Ey, was für absolute Kackwürste.
Naja.
Das kann man auf jeden Fall sagen, weil ich spiele im Moment auf der Switch Diablo.
Oh.
Und es kriegt mich. Also ehrlich gesagt hat es mich bisher nicht gekriegt. Ich hatte nicht wirklich Spaß dran auf dem PC, aber jetzt auf der Switch rockt mich das richtig weg. Ich glaube, ich habe locker 10 Stunden allein in Holland da reingeballert.
Ich habe den dritten Teil immer noch nicht gespielt. Ich habe heute ein bisschen auf der PlayStation 4, die ich gerade hier stehen habe.
Die ominöse Frau, die zum Geburtstag geliehen hat. Nicht geschenkt, aber geliehen.
Und ich bin sehr froh darüber. Ich habe heute South Park gespielt. Und zwar
direktakuläre Zerreißprobe.
Ja, genau. Großartiges Spiel. Richtig, richtig großartiges Spiel. Es ist super witzig. Das ist dieser typisch böse South Park-Humor, den man damals geliebt hat. Der ist in diesem Spiel immer noch drin. Sowas wie, du bist in der Kirche irgendwie im Abstellraum und plötzlich kommen zwei Priester, einer zieht sich einen Rosenkranz aus dem Arsch und du musst gegen die kämpfen, weil die dich vergewaltigen wollen. Also, es ist einfach
schön,
richtig
klassisch
böse
South Park.
Und witzig.
Ich habe nie viele South Park-Episoden in meinem Leben gesehen. Die einzige, an die ich mich wirklich erinnere, die ich richtig geil fand, war die South Park World of Warcraft-Episode.
Oh ja, die war großartig.
Die hat wirklich zusammengefasst, was World of Warcraft mit den Menschen eine Zeit lang gemacht hat. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Um das einmal zu beschreiben. Alle vier Figuren, Cartman und Stan und so, sitzen unten im Keller und spielen World of Warcraft. Und währenddessen immer fetter und pickliger, weil sie sich gar nicht mehr aus dem Keller wegbewegen. Und eine der geilsten Szenen ist, wo Cartman Mom brüllt und dann kommt die Mutter runter mit dem Eimer und er scheißt da rein, während er weiterspielt. Er scheißt seine Mutter voll. Das war wirklich sehr lustig.
Großartige Folge. Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, wenn so Leute sagen, oh, das musst du auf Englisch gesehen haben. Ne? Das, finde ich, trifft bei vielen Sachen nicht zu. Es gibt echt gute Synchronisationen. Bei South Park trifft es aber zu, das muss man auf Englisch gucken, weil die in Deutsch eine Menge Witze rausschneiden.
Ja,
leider, weil man die hier so nicht machen kann oder so. Im Englischen sind die wirklich eine gute Spur böser als in der deutschen Synchronisation.
Obwohl South Park in allen Synchros hart ist. Also ich fand das immer beachtlich, dass die Serie es geschafft hat, eigentlich bei allen Tabus immer noch einen draufzulegen, wo du immer gedacht hast, so eigentlich kann man das nicht
machen. Ja,
der hat ein Embryo am Kopf, das kann man einfach nicht machen.
Das schon, aber also so Beispiele, wo man das, also wo halt zugegeben böse Witze, aber verloren gehen, ist in einer der ersten Folgen, wo Kyle übers Spielfeld rennt und die Kommentatoren das kommentieren. Da sagt er in der deutschen Version, oh, ich habe seit langer Zeit keinen Jungen mehr so rennen sehen, und in dem amerikanischen Original sagt er, ich habe seit 45 keinen Juden mehr so rennen sehen. Also wirklich böse.
Deswegen guckt es auf Deutsch, dann bleibt ihr von so wirklich bösem Humor.
Eine Folge, die du noch sehen musst, wenn du nicht so viele Folgen gesehen hast, ist unbedingt, also ihr könnt uns auch mal sagen, was eure Lieblings-South Park-Episode ist. Ganz weit oben dabei ist The Passion of the Jew. Da geht es um den Film Die Passion Christi. Und Kyle und Cartman gucken den Film beide, und Kyle möchte danach kein Jude mehr sein, weil die ja in dem Film relativ schlecht wegkommen und Jesus quälen, und er beschließt dann, dass er kein Jude mehr sein möchte. Cartman findet den Film großartig und versteht den aber auch falsch und gründet einen Mel Gibson Fanclub, von dem er Vorsitzender ist und die ganze Zeit im Hitler-Kostüm rumrennt.
Oh Gott.
Es ist wirklich, wirklich witzig.
Okay, The Passion of the Jude. Werde ich mir mal anschauen.
Großartig, die musst du unbedingt gucken, die ist wirklich witzig. So.
Reini, jetzt haben wir den Leuten so viele Empfehlungen gegeben, wir haben so viel von unserer Seele rausgehauen. Das ist auch eine der würde ich sagen, schon schlimmsten Episoden, was so Vulgaritäten anbelangt eigentlich.
Und ich muss tatsächlich was schneiden und piepen. Das ist ja...
Ja, ausnahmsweise, rein.
Es macht Arbeit.
Ja, Gott, du hast doch nichts zu tun.
Ja, wartet, ne? Macht gut.
Das, Küsschen auf dein Schnüsschen.
Da muss ich noch ganz kurz, du hast in letzter Zeit ja häufig gesagt, ich küsse deine Augen. Das war unter den Jugendwörtern des Jahres oder so, das konnte man.
Ich küsse, weil Erdogan das zu Mesut Özil gemacht hat.
Ah, da kommt das
deswegen
her.
Deswegen, natürlich,
da
das
kommt
ich
das
doch nicht
her.
Erfunden,
okay.
Reini. Du bist für mich sowas wie der Mesut Özil dieses Podcasts.
Ich lasse mich mit Diktatoren fotografieren.
Ja, genau. Du lässt dich mit Diktatoren fotografieren. Du hast ein bisschen komische Augen.
Ja.
Du kannst nicht Fußball spielen.
Bin ein Millionär.
Bist ein Millionär. Knallst ein Model. So bist du halt.
Ja, also das Letzteres auf jeden Fall.
Ist das schon unsere Verabschiedung? Oh,
ja.
Du alter Styler, weil sie dann hier sitzt. Jetzt lächelt sie auf der Couch. Ne?
Vielleicht.
Ach, ihr beiden. Ihr beiden. So, dann, liebe Podcast-Community, schreibt uns, verbreitet uns. Der Podcast stagniert ein wenig. Ne? Wir haben extrem hohe Hörerzahlen, also Millionen von Menschen. Aber sie steigen nicht mehr so schön. Das heißt, ich erwarte von jedem.
Das ist die Lüge. Das ist schon die Lüge der Marktwirtschaft. Es kann nicht immer wachsen. Sei doch mal zufrieden.
Es muss weiter. Reinhard, heute wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Podcast-Sozialprodukt.
Ja.
Ne, ihr geht heute geht ihr alle. Ihr geht mit diesem Podcast, geht ihr zu Omi und Opi und zu Fati und Mutti. Oder zu Fati und Fati und Mutti und Mutti. Wir müssen hier, ne? Politisch korrekt. Ne? Und dann sagt ihr zu denen, hier, hört doch mal diesen Podcast,
und
damit
die Zahlen
steigern, damit Reini und Basti glücklich sind.
Und wenn ihr zufällig in einer hippen Werbeagentur arbeitet, dann sagt ihr, hier, ich habe was Neues.
Genau, das könnt ihr machen, genau, das macht ihr.
Ja, es war mir eine Freude.
Sehr schön, ich küsse deinen Popo.
Ach,
das hat Erdogan auch gesagt, glaube ich. Aber nicht zu
mir. Ist das schön? Ich bin jetzt wieder richtig motiviert und wach. Als wir angefangen haben, war ich ein bisschen K.O.
Ich hole dich einfach immer raus.
Ja,
ich hole dich aus dem Loch. Ich nehme dich emotional in den Arm, obwohl wir uns nie sehen. Aber nächste Woche sehen wir uns wieder, Reinhard.
Bei der Lesung
in Landau, 15.11. Ist, glaube ich, mittlerweile ausverkauft oder sehr fast ausverkauft. Und da wirst ja auch du auftreten. Ich habe schon ein bisschen Sorge, dass die Leute nur dich sehen wollen.
Das glaube ich nicht.
Du könntest ja währenddessen einfach auf die Bühne kommen.
Das kann ich gerne machen. Du kannst ja mal vorher fragen, wie viele Hörer da sind. Und falls
einer. Und dann hole ich auf die Hörer und die anderen kenne ich überhaupt nicht. Ja. Ja, das ist mein Kumpel Rainer Remford.
Der ist der Mesut Özil
dieses Podcast. Der hat auch ein Buch geschrieben. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Aber er würde jetzt gerne mal eine halbe Stunde aus diesem Buch vorlesen. Ja. Währenddessen geht der Papa jetzt mal einen Döner essen.
Es geht um Physik.
Genau.
Ja. Ah. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Lesung. Mach's gut. Erhol dich ordentlich von deinem Urlaub.
Du dich auch. Erhol dich auch von was auch immer du gerade getan hast.
Und viel Spaß am Samstag bei. Wann kommt die nächste Folge Alle gegen einen? Samstag? Oder dauert das ein bisschen?
Nächsten Samstag, die letzte Samstag. Folge.
Ah,
die Finalfolge. Aber wenn dieser Podcast gestrahlt wird, ausgestrahlt, also über eure Podcast-Geräte, dann ist ja schon vorbei.
Stimmt. Ich freue mich drauf.
Werbung macht keinen Sinn mehr.
Ja, schade. Dabei könnten wir mit unseren 5 Millionen Hörern die Quote endlich mal nach oben.
Das stimmt, aber wir haben die Quote ja schon hochgetrieben. Ja. 11,2 oder 11,4%.
Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, mich in die Sendung zu schreiben.
Das wird auch nicht mehr passieren, Rainer.
Ach, wer weiß. Mal gucken.
Tschüss.